Bereits die Anfahrt nach Oberweißbach ist ein Erlebnis. 1922 wurde die Oberweißbacher Berg- und Schwarzertalbahn in Betrieb genommen. Ziel war es, die schwer erreichbaren Orte auf dem Hochplateau des Thüringer Waldes mit dem Schwarzertal zu verbinden. Seitdem bringt ein schaukelnder und quietschender Schienenwagen die Besucher der Bergregion durch das malerische Schwarzertal zur Talstation. Von dort geht es ratternd in der Standseilbahn nach oben. Mit 25% Steigung ist die Strecke eine der steilsten in Deutschland.
Insgesamt ist unsere Strecke 1380 Meter lang. Wir überwinden einen Höhenunterschied von 323 Metern und die Fahrzeit beträgt 15 Minuten.
Informiert Zugführerin Annette Selmikert die Fahrgäste. An der Bergstation angekommen folgt der nächste Umstieg, wiederum in einen historischen Triebwagen, der die Ortschaften auf der Hochfläche anfährt.
So, bitte schön.
Oberweißbach erhielt 1932 das Stadtrecht. Trotzdem wirkt der 1800-Seelenort mit seinen Schieferhäuschen eher wie ein verschlafenes Dörfchen. Das war nicht immer so. Zu DDR-Zeiten war Oberweißbach ein bekannter und beliebter Erholungsort, in dem sich mehr Touristen als Einwohner tummelten. Und auch in den Jahrhunderten zuvor hatte der Gebirgsort große wirtschaftliche Bedeutung. Denn hier blühte der Olitätenhandel.
Es ist ein Sammelbegriff für Naturheilmittel, Balsame, Tinkturen, Pillen, Pflaster, aber auch die Schnäpse gehörten dazu, denn unsere Vorfahren wussten auch schon, nur gesund ist ungesund. Also Sammelbegriff Olitäten, abgeleitet von Olium, das Öl.
Im ehemaligen Pfarrhaus, einem wunderschönen Fachwerkbau, hat die Gemeinde ein Museum eingerichtet. Von den Deckenbalken im Olitätenstübchen hängen Kräutersträuße zum Trocknen, in Vitrinen liegen winzige Fläschchen und Spanschächtelchen. Gerd Eberhardt, viele Jahre Leiter des Museums, deutet auf die Tracht der Buckelapotheker. Kniebundlederhose, rote Weste, Rüschenhemd, brauner Gehrock und Dreispitz.
Es gab drei große Berufe. Die Kräuterfrauen, die haben die Kräuter gesammelt. Die Laboranten haben die Olitäten hergestellt. Und die Buckelapotheker, nicht weil sie einen Buckel hatten, sondern weil sie es auf den Rücken getragen haben, haben diese Olitäten verkauft.
Auf einem hohen Holzgestell schleppten in der Blütezeit des Olitätenhandels etwa 800 Buckelapotheker ihre Waren vom Thüringer Wald in alle Winkel Europas.
Sie sind bis nach Polen, Frankreich, Ungarn, Dänemark, Holland gelaufen und haben diese Waren vertrieben.
Zurück brachten sie, so wird es überliefert, Fässer voll Geld und neue Eindrücke. Sie hatten prächtige Kirchen in großen Städten gesehen. Und da die alte Kirche auf dem Friedhof hinter dem Pfarrhaus sowieso zu klein und sanierungsbedürftig geworden war, errichteten die Oberweißbacher kurzerhand auf dem Berghang gegenüber dem Pfarrhaus eine neue stattliche Kirche mit 1600 Plätzen. Sie gilt als größte Dorfkirche Thüringens und wird von den Oberweißbachern gern als Dom von Südthüringen bezeichnet.
Der Baustil ist eigentlich ein italienischer Baustil und man hat das sicherlich auch aus Italien mitgebracht, hier diese Kirche so auszustatten.
Sagt Bernhard Schmidt, langjähriger Bürgermeister und Bauamtsleiter von Oberweißbach. Die drei umlaufenden, weiß gestrichenen Emporen der barocken Saalkirche ruhen auf geraden toskanischen Pfeilern, die durch Korbbögen aus Holz verbunden sind, langgezogene, oben abgeflachte Bögen. Die Apothekerlogen rechts und links vom Altar erinnern daran, wer in Oberweißbach Rang und Namen hatte. Der gewaltige Kanzelaltar, das mächtigste Ausstattungsstück der Kirche, orientiert sich stilistisch an der römischen Spätrenaissance. Jeweils zwei korinthische Säulen rechts und links tragen einen Dreiecksgiebel mit dem Symbol der Dreifaltigkeit. In der Mitte hängt der riesige Kanzelkorb, angeblich der größte seiner Art in Europa.
Dieser sogenannte Kanzelaltar in der Kirche ist etwas ganz Besonderes. Vor allem diese Größe. Unser Kanzel selbst bietet 12 gestandenen Männern Platz. Der Kanzelaltar war bis in eine Höhe von 3 Meter total verschwammt. Wir mussten ein riesen Gerüst hier aufstellen, um die Kanzel zu sichern und haben den unteren Teil komplett rausgeschnitten und haben diesen Kanzelaltar von unten auf komplett neu aufgebaut. Und ich denke gern daran, wo wir nach der Restaurierung diesen Vorhang geöffnet haben und hier saßen dann 500 Leute hier drin. Ein A ging durch die Menge, wo man dann diesen neuen restaurierten Altar gesehen hat.
Im Zuge der Sanierung des Altars gab es eine kleine Überraschung. In der Predella, dem Sockel des Altars, entdeckten die Restauratoren ein bis dahin unbekanntes Gemälde, wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert, der Entstehungszeit der Kirche. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte man darüber eine Tafel mit den Namen von Gefallenen angebracht, sagt Veronika Neupert, stellvertretende Gemeinderatsvorsitzende und Küsterin der Hoffnungskirche.
Jesu Taufe am Jordan. Jesu wird von Johannes getauft. Das stellt das Bild dar. Und wenn man das mal richtig anschaut, auf der rechten Seite sieht man unsere einheimischen Bäume und auf der linken Seite sieht man die Palmen. Man weiß nicht, wer das gemalt hat, wann das gemalt wurde, weil das wirklich erst gefunden wurde 1999.
Der Grundstein für die Oberweißbacher Kirche wurde 1767 gelegt. Durch Missernten, Hungersnöte und Krankheiten verzögerte sich die Fertigstellung. Zudem starb der Pfarrer während der Bauzeit. Das Amt übernahm Johann Jakob Fröbel, der Vater des bekannten Pädagogen Friedrich Fröbel. Die Kirchenchronik beschreibt den neuen Bauherrn als Mann mit seltener Tatkraft und eisernem Willen. Er beschaffte das fehlende Geld und so konnte das Gebäude 1779, 12 Jahre nach Baubeginn, eingeweiht werden. Nicht zuletzt aufgrund der Berühmtheit und der Verdienste des Pfarrersohnes Friedrich Fröbel, die weit über die Erfindung des Fröbelsterns hinausging, werden heute noch viele Geschichten über die Familie in Oberweißbach erzählt. Die erfährt man im ehemaligen Pfarrhaus, dem heutigen Museum.
Wir befinden uns hier im Geburtshaus von Friedrich Fröbel. Es ist das ehemalige Pfarrhaus. Ja, und hier wurde er am 21. April 1782 geboren. Er hat hier eine schlimme Kindheit erlebt. Er war auch nur bis zum 10. Lebensjahr hier im Haus. Seine Mutter war kurz nach der Geburt verstorben. Es kam eine Stiefmutter, wie man sie aus dem Märchenbuch kennt. Das hat ihn schon so geprägt, dass er dann letztendlich das geworden ist, was er geworden ist, ein Vorschulpädagoge.
Friedrich Fröbels Pädagogik beruhte auf der Überzeugung, man könne in Kinder nichts hineinprügeln, sondern müsse sie wachsen lassen wie ein kleines Pflänzchen. So nannte er seine erste Beschäftigungsanstalt, die vor 175 Jahren in Bad Blankenburg gegründet wurde, denn auch Allgemeiner Deutscher Kindergarten. Zu Ehren des großen Sohnes der Stadt Oberweißbach, so Küsterin Veronika Neupert, schuf der Kirchenmaler Edward Holzhain 1939 an dem flachen Spiegelgewölbe der Kirche ein ovales Deckengemälde.
Das ist aus dem Markus-Evangelium, Jesus segnet die Kinder. Und es wird halt heute gesagt, es stellt Fröbel da mit den Kindern, weil er der Begründer der Kindergärten ist. Aber es ist im Endeffekt das Markus-Evangelium.
Jesus und die Kinder stehen in einer romantischen Landschaft. Im Hintergrund ist die Oberweißbacher Kirche zu erkennen. Mit ihrem gelben Anstrich, dem schiefergedeckten Mansarddach und dem prägnanten achteckigen Kirchturm, der von barocken Doppellaternen mit geschweiften Hauben bekrönt wird. Auf dem Gemälde ist der Turm gerade dargestellt, obwohl er seit jeher das Sorgenkind der Gemeinde ist. Denn er macht dem Campanile von Pisa Konkurrenz. Bereits 50 Jahre nach seiner Erbauung neigte er sich gefährlich Richtung Kirchenschiff, so Bernhard Schmidt, der ebenso wie Veronika Neupert Mitglied im 1996 gegründeten Verein zur Förderung der Kirchensanierung ist.
Und so hat man damals diese 7 Stützpfeiler angebaut. Aber leider war das Ergebnis so, der Turm hat von Westen gedrückt. Die Stützpfeiler haben dann nicht nachgegeben, logischerweise haben die dann entgegengehalten. Und in der Mitte wurde dann das Schiff auseinandergetrieben.
Lange Risse zogen sich durch Mauern und Fenstergewände. Hinzu kam, dass das Kirchendach stark beschädigt war. Nässe drang ein und der Hausschwamm eroberte den Dachstuhl. Infolge der 2 Weltkriege und des verordneten Desinteresses an Kirche zu DDR-Zeiten verschlimmerte sich der Zustand immer weiter. Mehrmals drohte die baupolizeiliche Sperrung. Trotz dieser Widrigkeiten bemühte sich die Gemeinde immer wieder, kleinere Notsicherungen vorzunehmen. Bernhard Schmidt zeigt ein Foto vom eingerüsteten Kirchturm.
Das ist ein Foto aus der Ende 60er Jahre, wo die Schiefstellung des Turmes und des Turmhelms eigentlich seinen Höhepunkt erreicht hatte. Und es war dann so, dass die Gefahr bestand, dass der Turmhelm auf das Kirchenschiff zu stürzen drohte. Der Turm stand damals bis zu 2 Meter außerhalb des Lotes. Und man hat dann den Helm hochgedrückt, hat untermauert, hat hier einen Betonring eingebracht. Und mit diesen Restschiefstellungen müssen wir ganz einfach so leben.
Denn Fakt ist, der obere Teil des Turms neigt sich bis heute. Hartnäckig hält sich deshalb eine Legende, die Veronika Neupert niedergeschrieben hat.
Kurz nach Ende der Erbauung unserer Kirche und ihrer Einweihung fand in der Kirche eine Hochzeit statt. Nun war aber die Braut nicht nur eine junge und hübsche Frau, sondern sie war auch noch eine Jungfrau. Schon damals um 1780 herum muss dies eine solche Besonderheit gewesen sein, dass sich der Kirche Sturm voller Ehrfurcht vor dieser jungen Frau verneigte. Nun geht aber die Geschichte noch weiter, denn es heißt, der noch immer schiefe Turm wird es sich erst dann wieder aufrichten, wenn wieder eine Jungfrau an diesem Ort heiratet. Nun kann man sich seinen Teil dazu denken.
In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde auch der gesamte Westteil der Kirche neu organisiert. Man trennte einen Raum als Winterkirche ab, da es sich nicht lohnte, für die überschaubare Gemeinde die ganze Kirche zu heizen. Die Loge der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt auf der ersten Empore musste zugunsten einer geräumigeren Sänger- und Orgelempore weichen. Die Sanierung war dennoch nicht grundlegend und so nutzte die Gemeinde 1990 mit tatkräftiger Unterstützung des damaligen Bürgermeisters und Bauamtsleiters Bernhard Schmidt die Gunst der Stunde und stellte unverzüglich Förderanträge. 1996 konnte so eine beeindruckende Sanierungswelle in Gang gesetzt werden.
Der komplette Dachstuhl wurde schrittweise saniert. Die Tonne im Dachbereich wurde neu verbrettert. Dann kam danach die Sanierung der Emporen. Das heißt, dass wir festgestellt haben, dass die Emporenstützpfeiler, die aus einem Baumstamm bestehen, teilweise gebrochen waren durch dieses Auseinandertreiben des Schiffes. Der nächste Schritt war dann die Sanierung des Kanzelaltars und dann in 2003 die Dacheindeckung und 2004 die Sanierung des Turmes. Nebenbei ist noch gelaufen die Mauerwerksanierung. Ende 2004 dann der Turmhelm neu eingedeckt und der Knopf neu vergoldet. Ist eigentlich unüblich, dass man in seinem Leben 2 Knopffeste miterlebt. Und das war eigentlich die Beendigung der statisch-konstruktiven Kirchensanierung.
Zu deren Feier und anlässlich des 225. Jahrestags der Weihe wurde die Kirche 2004 auf den Namen Hoffnungskirche zu Oberweißbach getauft. Später folgte noch die Restaurierung des Innenraums. So erfreulich die 3,6 Millionen Euro teure Turbo-Instandsetzung für das Kirchengebäude selbst ist, für die Gemeinde bedeutet sie bis heute eine schwere Last. Denn neben Fördermitteln verbauten die Oberweißbacher auch große Summen, für die sie Kredite aufgenommen hatten, so Gabriele Bollmann, seit 2009 Pfarrerin in der Gemeinde.
Als ich kam, hatten wir noch über 100.000 Euro Schulden und jetzt sind es immer noch 70.000. Und wenn ich 7.000 Euro im Jahr abzahle und 8.000 Euro Zinsen, ja, da brauche ich für die 70.000 10 Jahre. Und da kann ich nicht anders noch drumherum machen. Ich muss aber noch drumherum machen. Es gibt Sachen, die sind unvermeidlich und demzufolge keine Chance, rauszukommen.
Dabei gäbe es in der Gemeinde einen erheblichen Sanierungsstau an kirchlichen Gebäuden, wie etwa dem Pfarramt. Aber auch in der Kirche selbst. Immer wieder dringt Nässe vom Berg her ins Mauerwerk ein. Zudem müssen die Stützpfeiler wasserdicht abgedeckt werden und der gesamte Orgelbereich samt dem Instrument wartet auf eine gründliche Instandsetzung.
Und ganz als allererstes müssen wir die Elektrik machen im Kirchturm. Sonst brennt uns die Geschichte ab. Da stehen noch Porzellanisolatoren von Anno Dunn. Zwischen 100 und 120.000 müsste man haben, wird man nicht haben. Da bleibt eben manches und muss warten. Ist so.
Fast die Pfarrerin der 900-köpfigen Gemeinde resigniert zusammen. Baubedarf gibt es genügend, aber das Geld fehlt. Ein Zustand, der sich durch die mehr als 200-jährige Kirchengeschichte zieht. Mit dem Unterschied, dass heute die Kirche nicht mehr in ihrer Substanz gefährdet ist. Gerade für die Orgel wäre eine Restaurierung dennoch wünschenswert. Der Erbauer des Instruments war Johann Daniel Schulze. Die Orgelbauerfamilie brachte es später zu internationalem Ruhm. Die Oberweißbacher Orgel ist Schulzes größtes Instrument, von dem heute leider nur noch der feingliedrig geschnitzte spätbarocke Prospekt erhalten ist.
Mit den Original-Prospektpfeifen, wo wir Glück hatten, dass die nicht in den Weltkriegen eingeschmolzen wurden.
Die ältesten Ausstattungsstücke der Kirche stammen noch aus den Vorgängerbauten. Das sind ein achteckiger Taufstein von 1649, der lange Jahre als Blumenschale den Friedhof zierte, bis er 1890 wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt wurde. Ein Abendmahlskelch und eine Glocke von 1721.
Und die hat man im Zweiten Weltkrieg aber auch mitgenommen, hat die bezeichnet. Da stand drauf Kirche Oberweißbach, die ist nach Ilsenburg im Harz gekommen. Da war ein Glockenlager. Und nach dem Krieg gab es Nachforschungen und da gab es diese Glocke tatsächlich noch, weil das so eine uralte Glocke war, ist die nach Hamburg in ein Glockenlager gekommen. Von dort aus ist sie wieder zu uns in die Kirche gekommen, 1950.